2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp anderthalb Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Folgenspielausgabe des Millantons vor unserem zweiten Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg. Das Spiel des dritten Spieltags der ersten Bundesliga findet am Sonntag, den 14.09. um 15.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Das letzte Duell gegen die Fuggerstädter endete im Februar mit einem 1:1, wobei alle Tore durch Augsburg erzielt worden sind. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor sich unser heutiger Gast vorstellt, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es 8 Duelle in beiden Bundesligen. Der FCA liegt da leider vorne. Wir gewannen lediglich 2 Spiele, spielten 2-mal unentschieden und verloren 4 Begegnungen. In der Bundesliga haben wir noch nie gegen Augsburg gewonnen, hatten aber auch nur 2 Duelle. Ganz einfach. Der letzte Sieg gegen unseren Gegner datiert daher noch von 2010. Ach du meine Fresse. Und zwar ein 3:0 durch Matthias Lehmann und den Doppeltorschützen Marius Ebbers. Ne? Alte Menschen können sich noch erinnern. Da wir noch am Anfang der Saison sind, empfehle ich euch gerne noch die Saisonvorschau von Yannick zum FCA, der Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen zu Gast hat. Hört da gerne noch mal rein. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Kommen wir nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er war in der letzten Saison schon mal Gast bei mir. Wie gesagt, letzte Saison. Daher stellt er sich für unsere HörerInnen gerne noch mal kurz vor mit unseren 3 klassischen Fragen. Wer bist du, wie bist du zum FCA gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Servus, Andi Riele ist mein Name. Ich bin zum FCA gekommen, weil ich den Fußball in meiner Heimatstadt nach der WM 2006 wiederentdeckt habe, als der FCA in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und ich beschäftige mich mit meinem Verein, in dem ich seit mittlerweile 9 Jahren den Blog Rosenau Gazette betreibe, der den FCA bei seinen Abenteuern begleitet.
Schön, dass du bei uns bist. Ich lese deinen Blog übrigens sehr, sehr gerne oder euren Blog, ne, Andi und Andi. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, kurz eine Frage von First Aid Kit. Ich rufe ja immer vor den Folgen bei Blue Sky auf, dass man mir mal die Fragen für die Sendung schicken kann. Und er hat gefragt, wieso auf einmal an allen Ecken, Trikot, Spielertunnel, dieses Römer-Image. Fährt Sandro Wagner jetzt zu den Heimspielen im Streitwagen ein? Du hast dich schon mal zu diesem Römer-Trikot geäußert. Was sind denn deine Two Cents dazu?
Ja, ich habe mich zu dem Römer-Trikot geäußert und ich wurde so ein bisschen als überkritisch quasi auch schon abgekanzelt dafür, weil die Römer-Geschichte, ja, also erstmal muss man sagen, Augsburg ist wie viele Städte in Deutschland eine durch die Römer begründete Stadt, Augusta Vindelicorum, über 2000 Jahre alt. So ist jetzt, ich sag mal, im deutschen Umfeld gar nicht so viel Neues, aber Augsburg damals ein wichtiger Knotenpunkt und kann man sagen, historisch dann insofern, also für das Augsburger Selbstwertgefühl insofern wichtig, weil damals deutlich wichtiger als München. Und das ist so ein bisschen die, das, was man da hervorheben will dann. Dann ist die Römergeschichte rund um den FCA ja schon einige Jahre recht präsent, insofern als dass sich die Augsburger Ultras und der Ultra, die Ultragruppe Legio Augusta genannt haben in 2007 und schon seit damals mit diesem Römer-Image spielen. So, und das hat jetzt der Verein, nachdem er das Marketing und das Merchandising wieder ins Haus zurückgeholt hat, ja, hat sich da draufgesetzt und hat entdeckt, dass so, ich sag mal, historische Symbolik, man denke an so die Totenköpfe dieser Welt und vielleicht
in den Karnevalsstädten so diese lang gehegten Karnevalstraditionen, dass die dann ganz gut zieht im Marketing. Und schwupps hat man ein Erfolgsmerkmal in Augsburg gefunden, was man dann hier benutzt. Und ja, ich bin da ein bisschen kritisch, was das Übermarketing vielleicht an der Stelle dann angeht.
Ihr nutzt da ja auch nicht unbedingt die Vereinsfarben fürs zweite Trikot, ähnlich wie wir fürs dritte.
Nee, bei uns aber, ist es auch das dritte, also das dritte, was dann schwarz-gold ist, was nicht die Vereinsfarben nutzt, richtig. Jetzt in diesem Jahr, also letztes Jahr war es Weinrot, das sogenannte Römer-Trikot, dieses Jahr ist man auf schwarz-gold gesprungen. Ja, gut, Farbwahl beim dritten Trikot, ich sag mal Touché.
Ich glaube, das ist dieses Jahr sehr up-to-date. Ne? Du hattest ja eben im Vorgespräch schon erwähnt, Köln hat ja auch, glaube ich, ein schwarz-goldenes Trikot. Wir haben schwarz-weiß. Ich finde unser Trikot da trotzdem ein bisschen schicker als euers. Aber das ist auch nur Geschmackssache.
Man kann sich da wirklich bei euch sehr über die Positionierung des Sponsors vorne drauf und die Anordnung, glaube ich, streiten. Ja. Meins ist es nicht. Ja.
Aber das lassen wir mal außen vor. Wir haben sehr, sehr viel, über das wir reden müssen. Also jetzt sportlich gesehen. Deshalb lass uns mal Richtung Sport gehen. Ihr habt ja eigentlich für den Aufreger der Sommerpause gesorgt und zwar habt ihr Elias Saad verpflichtet. Was für eine Frechheit. ja, dazu kommen wir gleich noch später. Aber ihr habt nicht nur beim Spielerpersonal das Transferkarussell so ein bisschen in Schwung gesetzt, sondern auch beim leitenden Personal. Euer Geschäftsführer Michael Ströll hat den erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte entlassen. Und ihn dann durch Sandro D'Artagnan Wagner ersetzt. Zudem hat er auch den Sportdirektor Jurendic entlassen und mit Benny Weber seinen Nachfolger von Paderborn verpflichtet. Lass uns mal zu Benny Weber kommen. Warum diese Verpflichtung und was soll er für den FCA erreichen?
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei seinem Podcast auch im zweiten Jahr in der ersten Liga. Dieses Mal möchte ich euch das alkoholfreie Mix-Paket empfehlen. In dem Paket bekommt ihr mit dem übernormalen Null, dem Roadrunner und dem Coconut Craft die drei fruchtigen und leckeren alkoholfreien Biere von Kevida in einem Paket und dazu momentan noch günstiger. Mehr zur Kevida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum alkoholfreien Mixpaket findet ihr unter www.kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der FCA und Michael Ströll hat ja nicht nur Benny Weber verpflichtet, sondern er hat Benny Weber verpflichtet und Benny Weber mit einem Team von Menschen ausgestattet, die hoffentlich dann das, sag mal, Zielbild, was Michael Ströll und Benny Weber für diesen Bereich haben, umsetzen kann. So, was bedeutet es auf der Personenseite ganz konkret? Da ist ja, also ist ja, Benny Weber ist ja, kann man sagen, wenn man die ersten beiden Ligen so verfolgt, jetzt schon jemand, den man vielleicht im Auge hatte. Also gerade aus Augsburger Sicht hat er leider auch fast also gute Talente von uns verpflichtet so über die Jahre und die uns abgeluchst mit Aaron Zehnter, der jetzt von Paderborn auch nach Wolfsburg weitergewechselt ist und in der U21-Nationalmannschaft mittlerweile angekommen ist. Und ja, in Paderborn auch deutlich mehr aus, sag mal, den Paderborner Möglichkeiten gemacht als so der ein oder andere vorher. Also das ist so das eine, was man da sicher erkennt, dass mal einerseits Benny Weber, glaube ich, ja, in den großen Ligen sich zu Hause fühlt, für Thomas Tuchel gearbeitet hat, auch mit großen Trainernamen kein Problem hat und auf der anderen Seite... Wie Sandro Wagner, ja, es ist, also leider muss man das, beziehungsweise das kann man so feststellen, also der hat mit, an sich hat er kein keine Berührungsängste bei großen Egos. Das ist okay. Schon mal gar nicht schlecht, weil Sandro Wagner ja, also das auf jeden Fall hat. Zitate später. Dann hat er jetzt aber, hat man festgestellt beim FCA, und das ist, glaube ich, eine wichtige Feststellung, dass man da noch nicht, also neben dem, was Benny Weber mitbringt, den Analysefähigkeiten und da wahrscheinlich schon so mit einer der besten Talententdecker und Förderer so da zu sein in der zweiten Liga, dass man da nicht genügend Kompetenz im sportlichen Bereich hatte. Kann man sich fragen, was das über Marinko Jurendić dann an der Stelle aussagt und das, was in den letzten Jahren dann beim FCA da so seit dem Wechsel Reuter-Jurendić passiert ist. Hat man jetzt Mark Letter aus Bochum noch mit dazu verpflichtet als Kaderplaner. Man hat Manuel Baum zurückgeholt, der Erfahrung als Bundesliga-Trainer selber hat in Augsburg und auf Schalke. Und jetzt zuletzt das NLZ in Leipzig geleitet hat und jetzt quasi nach Augsburg zurückkommt als Leiter Innovation. Dazu hat man mit Baumgartlinger nochmal einen Ex-Profi dazu geholt, der quasi so ein bisschen in der Kaderbetreuung da eine Funktion hat und fühlt sich dann auch mit Manuel Baum wieder besser aufgestellt an der Schnittstelle dann zum eigenen Jugendteam. So, und das ist, ich sag mal so, was dann vielleicht so ein bisschen die grundsätzliche Ambition dahinter auch rausbringt. Also A, man will hier mehr eigene Talente auch aus dem NLZ hochbringen in die Bundesliga und denen da auch mehr Chancen geben einen klareren Pfad geben, dass sie sich da entwickeln können. Man hat da inzwischenzeitlich mal wirklich hochkarätige Talente eben verloren, auch an Konkurrenzteams und Jungs, die also wirklich da den Weg in Augsburg einfach nicht gesehen haben. Das hat sich jetzt geändert. Im Sommer haben sowohl Mert Kömür als auch Noki Banks ihre Verträge in Augsburg längerfristig verlängert, nachdem sie jetzt erste Minuten in der ersten Liga hatten, beziehungsweise Kömür ja mehr als erste Minuten im letzten Jahr, also schon auch Torbeteiligungen und wirklich auch was gerissen hat schon. Und auf der anderen Seite will man ambitionierter angreifen. Also man hat in Augsburg eine relativ solide wirtschaftliche Basis sich gebaut. Und Michael Streus, ich sag mal, einfache Analyse an der Stelle ist, dass man underperformed hat. So, und jetzt ist aus meiner Sicht Jes Torup der zweiterfolgreichste Trainer, den der FCA in der ersten Liga hatte, weil Markus Weinzierl in die Europa League eingezogen ist. Jes Torup hatte die Möglichkeit, jetzt zwei Jahre in Folge da am Ende der Saison noch anzugreifen. Und in beiden Jahren hat die Mannschaft am Ende der Saison einfach abgeknickt. Jetzt zweimal in Folge keines der letzten fünf Spiele gewonnen. Also Vorsaison fünf Spiele am Ende verloren, letzte Saison ein Unentschieden und dann vier verloren. Und das in Jahren, wo du also vor zwei Saisons hätte man gut und gerne anstatt Heidenheim ins internationale Geschäft einziehen können. Die Chance war zum Greifen nahe. Das hat man versiebt. Und jetzt im letzten Jahr hat man auch an sich, steht man da gut. Und das, was halt einfach herausgekommen ist, ist, dass man in der Analyse festgestellt hat, dass sich die Personen, die man da teilweise in der Verantwortung hatte, vielleicht mit zu wenig zufrieden gegeben haben. Und das hat dann Michael Ströll und auch dann mit der Rückendeckung mit Sicherheit von Max Krapf, dem Präsidenten, die haben dann einfach gesagt, naja, es ist ja schön und gut, dass wir an sich für uns okay Saisons hatten. Aber okay, also unter den Voraussetzungen, also es geht immer noch um den sportlichen Wettbewerb. Es geht nicht nur allein darum, die Klasse zu halten und es immer wieder schön zu reden. Wir suchen jetzt bewusst mal das Risiko und wir wollen da nach oben was wuppen. So, und ja, das kann auch schief gehen, aber soll die Ambition sein, so da mutig zu sein.
Okay. Darf ich dich noch einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil du jetzt schon einen Schritt vorgegangen bist Richtung Neuverpflichtung vom Trainer. Jetzt, wenn Benny Weber kommt ja, du hast ja gesagt, Benny Weber kommt jetzt nicht als Einzelperson, sondern er kommt mit einem ganzen Team oder wird mit einem Team ausgestattet. Hätte man das nicht auch mit Jurentic machen können? Also außer der, also ich meine, so eine schlechte Kaderpolitik habt ihr ja nicht gehabt. Ja? Also kann man ja auch mal sagen, so ja, schlimm also war es ja nicht.
Nein, da waren sehr sinnvolle Verpflichtungen dabei. Das ist ja eine Debatte, die ist im Sommer jetzt in der Augsburger sträubt sich ja gegen Ambition und da war viel so von dem, ja, warum hat man sich dazu entschlossen? Ich glaube, die eine Sichtweise ist an der Stelle, also wir wissen alle nicht, was hinter den Türen passiert und ich habe das einmal bei mir im Blog auch thematisiert. Also manchmal erfährt man hinter vorgehaltener Hand, wie Transfers zustande kommen, aber in der Regel wissen wir das nicht von außen. Ja. Also wie denn welcher Spieler auch wirklich beim Verein landet und wo da der Impuls herkam. So, und jetzt kann man sagen, wenn man sich die Jurendic-Geschichte so anguckt, dann ist da relativ klar in der Organisation, dass man da vermisst hat, diesen Blick auch Richtung Jugend und auch das Backing für die Jugend. Also Jurendic ist ja zusammengekommen mit Heinz Moser aus Zürich damals, gerade um Heinz Moser als Leiter Entwicklung, um die Schnittstelle zur Jugend zu stärken. So, das hat aus Sicht des FCA nicht gut genug, also aus Sicht von Michael Ströll, so, nach meinem Verständnis nicht gut genug geklappt, weil da zwar Einsatzzeiten da waren, aber das nicht so eine Selbstverständlichkeit erlangt hat, dann auch Jugendspieler in diese Kaderposition zu bringen, anstatt dann auch wieder den archivierten Alten, wie man sich das da quasi einfach systemisch erhofft hat. So, das ist so der eine Blick. Und der andere Blick ist eben, wenn man jetzt auf Jurendic guckt und das, was so die Ambition angeht, kann man sich die letzte Pressekonferenz von Sandro Wagner zum FC Bayern-Spiel einmal angucken. Da ist die Frage gestellt worden, ob er denn das Spiel gegen den FC Bayern als ein Bonusspiel bezeichnen würde. Was eine Formulierung ist, die Marinko Jurendic in der Vorsaison verwendet hat. und da hat Sandro Wagner dazu gesagt, das ist eine Verlierereinstellung. So, und das ist an sich der Wandel, der da, ich sag mal, dann offensichtlich durch solche Zitate, aber der da dem Ganzen zugrunde liegt, dass man da einfach sagt, man will ambitionierter die Themen angehen und sich auch gegen die, man will die Großen auch ärgern. Ne? Es geht ja nicht nur drum, also du wirst ja nicht jetzt gegen Bayern auch wieder verloren, es geht ja nicht drum, dass du diese Spiele dann regelmäßig gewinnen wirst. Das wird für unsere Clubs nicht der Fall sein, so unter den gegebenen Voraussetzungen.
Aber du willst unangenehm sein.
Genau, und zwar in jedem Spiel und du willst auch den Spielern keine Freikarten geben und du in dem Sinne finde ich das dann auch entsprechend gut, weil da waren halt auch Partien dabei, da hast du dann einfach die Partien auch aus der, ja, also da hast du dann so Auftritte wie, keine Ahnung, dass du dir 5 Buden in Kiel einfängst, weil du einfach zusammenklappst, ne? Und das sind so Sachen, wo man einfach gesagt hat, so, das müssen wir abgestellt bekommen, das ist da irgendwie, der Job sind 90 plus X und das ist nicht, dann ist halt so Halbzeit Ende, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat, ne? Also läuft halt nicht so. Und das ist, glaube ich, so der Hintergrund rein vom, wo jetzt, Achtung, Buzzword, Mindset her.
Ja, ja. Apropos Mindset. Kommen wir mal zu Sandro Wagner. Herrlich. Ich fange am besten gleich mal mit einer Frage von Bubblegum auf Blue Sky an. Er würde gerne hören, wie der Wagner-Hype in der und wie der Wagner-Hype in der Fanszene etwas differenzierter betrachtet wird als in den Medien, weil man war ja jahrelang so dieses graue Maus-Image, hat man versucht loszuwerden. Das hast du ja auch in der letzten, Sendung schon mal so erzählt, dass man das eigentlich gar nicht haben möchte und gar nicht sein möchte, weil man ja eigentlich eine super solide Arbeit macht und auch dementsprechend versucht, das NLZ mit einzubeziehen, sehr, sehr viele junge Spieler fördert und so. Aber nicht wahrgenommen wird und jetzt von 0 auf 3.000 in Sachen Aufmerksamkeit gelangt. Wie nachhaltig ist das? Wie nachhaltig kann das sein? Und dann zweiter Teil, darf ich noch einen zweiten Teil, ja. Den würde ich gerne noch dazu formulieren. Zumal wir doch wissen, dass so eine Emotionalität und so dieses Rumpelstilzchen-Gehabe, aka Tim Walter, aka Steffen Baumgart, nicht wirklich nachhaltig ist.
Ja, nein, also ich bin ja der an der Eröffnungspressekonferenz von Sandro Wagner die Frage gestellt hat an Sandro Wagner, ob er denn weiß, dass beim FC Augsburg kein Trainer die letzten Jahre irgendwie 2 Jahre voll bekommen hat. Und und dann hat Sandro Wagner gesagt, naja, Angst kennt er nicht. Und er hat für 3 Jahre unterschrieben. So, und also ich meine, was Nachhaltigkeit angeht, bei Trainerverpflichtungen, und das geht jetzt in Augsburg, ich weiß nicht, wahrscheinlich mittlerweile Jahrzehnte zurück, das ist halt nicht nachhaltig. Also da ist keine Konstanz auf der Position. Die ist schon eine ganze Weile nicht da. So kann man, glaube ich, wenn man so durch die Bundesliga guckt, sagen, es sind die Ausnahmen, wo du diese längerfristigen Themen hast. So, ich meine, da ging in Augsburg auch relativ, also war man sich eigentlich relativ einig so im Umfeld, entweder das wird richtig gut oder es wird der totale Absturz. Also ich sag mal so, dass das jetzt Leverkusen da schon entlassen hat, also die erste Trainerentlassung in der Bundesliga wird es nicht mehr, aber ich sag mal so, was das genau wird und ob das denn so funktioniert, also war schon auch eine ganz gehörige Portion Skepsis bei einigen. Jetzt da, plus ich meine, sportlich gesehen ist diese Skepsis ja nicht weg. Also sind wir Augsburger grundsätzlich Pessimisten genug, als dass es da immer, also dass es da schon auch immer noch Leute gibt, die sagen, ja, es wird jetzt das erste Jahr, wo wir absteigen, ne? Also das, keine Ahnung, weil weil ich meine, wir haben in den ersten Spielen quasi schon XG gegen uns Rekorde aufgestellt. Also wir waren an beiden Spieltagen die mit den meisten XGs gegen uns, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. So defensiv stabil ist es noch nicht. An sich, was haben wir gelernt von jetzt, Torup? So defensive Stabilität gewinnt dir halt doch viele Spiele.
Letzte Saison.
So, und ja, das ist halt, also na, das ist genau dieses Thema, so, das ist nicht hübsch, so, jetzt will man wieder hübsch und aktiven Fußball spielen, hatte gegen Freiburg dann doch einiges an Momentum, so, um diese erste Partie da zu gewinnen, aber nachhaltig ist das halt jetzt auch für diese Saison noch nicht, dass man da irgendwie sehen würde, so, das funktioniert auf jeden Fall, also das ist, das muss man ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall hier ein Thema ist, wo sich zeigen wird, ob das denn sportlich funktioniert. So, wenn das sportlich funktioniert, also wenn er da diese Saison zusammenbekommt, dann ist ja die Frage, wie super gut funktioniert das, weil ich glaube, jetzt von Seiten der FCA-Verantwortlichen und mit einer gehörigen Portion Realismus, das wird eine gewisse Zeit brauchen, bis die Mechanismen greifen. So, das ist schon sportlich deutlicher Unterschied. Das so merkt man auch, dass das noch, also dass das noch nicht am Ende ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich meine, vielleicht stellt Sandro Wagner sogar einen Rekord auf, indem er dann 2 Jahre bleibt, was wirklich das längste wäre seit, I don't know, der Amtszeit von Manuel Baum, 2017. Also schon eine ganze Weile her. Okay. Und entsprechend, also ja, ich weiß nicht, ob die Frage nach der Nachhaltigkeit da was ist. Also ganz grundsätzlich kann man ja sagen, Sandro Wagner, es wird ihm keiner absprechen, dass er, ja, also von dem, was er da so mitbringt, auch an Konzeption und dem, was er in Unterhaching gemacht hat, dass das zumindest spannend ist. Und jetzt ist er ja gar nicht der erste Trainer, mit dem der FCA das probiert, quasi mal zu diesem aktiven Ansatz zu kommen und auch einen jungen Trainer da ausprobiert. Das war mit Enno Maaßen vor Jes Torup. Genau die gleiche Richtung, in die man da gegangen ist. Ich glaube, dass wenn man sich das versucht, objektiv anzugucken, dass Sandro Wagner an einer entscheidenden Stelle da bessere Voraussetzungen mitbringt als Enno Maaßen, dass man da gelernt hat, weil durch das, was er selber an Vorerfahrung mitbringt und wie er versteht, dass Mannschaften funktionieren, er deutlich besser mit gestandenen Fußballspielern umgeht, als Enno Maaßen das getan hat, der sich ja mit dem Augsburger Kapitän quasi verdorben hat und die Kabine verloren hat dann auf diesem Wege. Also das sehe ich bei Sandro Wagner nicht und deswegen ja, wird es da, glaube ich, darauf ankommen, ob das sportlich auf dem Platz funktioniert.
Okay. Wenn wir sportlich auf den Platz gucken, du hast es schon angesprochen, aktiverer Fußball. Das bedeutet, aktiverer Fußball im wagnerischen Sinne, habe ich jetzt gelesen, wäre mehr Aggressivität, mehr gepaart mit mehr Vertikalität auch. Nicht mehr viel hinten rumspielen, sondern Zugriff und nach vorne. Oder wie, also ich tue mir schwer, so sein, dass die Ergebnisse zu lesen, die ich gesehen habe, und auch das Spiel zu lesen von ihm, weil ich finde, als Alexander Blessin bei uns angefangen hat, hat er gesagt, die Vorbereitung unseres Systems braucht mindestens noch 3 Spiele in der Saison. Mhm. Ist ja für einen Aufsteiger sehr, sehr ambitioniert, das zu sagen, weil du kannst ja gar nicht zum Rückstand gehen. Aber es muss ja erstmal gelernt werden. Es müssen die Mechanismen müssen laufen. Die Vorbereitung ist sehr kurz. All das. Aber was erkennt man denn an seiner Ausrichtung? 3-4-3?
Ja. Sich erkennt man, glaube ich, dass es 4-3-3 ist. Ja. An sich erkennt man, dass es flexibel ist. Also er hat schon hinten die 3 Innenverteidiger stehen. So, aber an sich ist es ein deutlich flexibleres System, als Jestorup das noch hatte. Der ist ja, man muss dazu sagen, nur wenn du dir jetzt mal so Grundformation und Spielermaterial anguckst, der ist ja im Pokal gegen Halle ist er mit 2 Stoßstürmern angetreten, nur um gegen Freiburg keinen einzigen mehr auf dem Platz zu haben. Quasi mit einer falschen 9 zu spielen. Also das ist schon sehr flexibel. So, Sandro Wagner, ich meine, man muss ja seine Aussagen schon, also man muss dem eine gewisse Interpretation dann auch geben. Aber der hat auch gesagt, naja, also es kann auch aktiver Fußball sein, wenn man sehr tief steht und dann entsprechend den Gegner auch mal kommen lässt und dann so, also es wäre dann auch eine Form von aktivem Fußball und ich habe mir nur gedacht, naja, das hat man die letzten Jahre jetzt genug.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Genau, das ist vielleicht nicht das, was man in Augsburg dann so hören will, oh Gott. Aber prinzipiell glaube ich, dass er einfach, und das ist für ihn hilfreich, dass er sich nicht schade ist, auch flexibel zu sein. Und das, was er dann auch klar gesagt hat, ja, der FCA kann sich es halt nicht erlauben, gegen jeden Gegner mit dem gleichen Ansatz zu spielen, weil dafür einfach die Qualität so gegen manchen Gegner nicht ausreicht. Und insofern ist jetzt die Partie gegen euch sehr spannend am Sonntag, weil jetzt kann man sagen, Freiburg eher ja auch, also in der Favoritenrolle war, als wir da hingefahren sind, doch deutlich. Der FC Bayern auch. So, das Pokalspiel gegen Halle nehmen wir mal raus aus der Gleichung, weil das einfach, also gegen den Viertligist so, und dann ist an sich jetzt diese Partie am Sonntag mal so ein erster Gradmesser, ne, wo man sagt, okay, keine Ahnung, was machst du denn gegen Teams, wo man sich ja in der Vergangenheit auch schon schön schwer getan hat, die es dir dann nicht leicht machen, die dann auch selber mal Defensive als erstes da irgendwie priorisieren und wo du dann auch möglich oder Mittel finden musst, um selber zu Toren zu kommen. So, wie stellst du dich denn da an? Und ich bin gespannt, was er da sich ausgedacht hat. Ne? Also ich weiß es auch nicht.
Okay. Also es lassen sich jetzt noch nicht die ersten Muster erkennen, die Abläufe, die im Spiel ein bisschen anders sind als gegenüber Torup. Also Torup war, wie gesagt, defensive Stabilität gegenüber alles. Was lässt sich erkennen, so als erstes? So.
Also vielleicht an der Stelle, ich meine, das hat ja bei Torup schon auch bedeutet, dass du quasi kaum mehr offensive Spieler auch überhaupt auf dem Platz hattest. Also du hast ja wirklich einige Partien, wo du, ich sag mal, nur noch 2 offensive Spieler auf dem Platz hattest. Und das ist ja schon was, wo du dir denkst, so, ey, ja, okay, also da, wer soll denn überhaupt die Tore machen? Na, dann bist du da so durchgegangen, hast dir gedacht, okay, jetzt wenn ich der Gegner bin, dann nehme ich da irgendwie 2 auf den, 2 auf den, so, und dann ist an sich, ja, ist erledigt, ne? So können sie sich am Kopf stellen. Also wenn ich mir da nicht irgendwie was abgefälscht oder einen Standard oder so dann passiert halt nichts. So, und das ist schon, also da merkt man schon, also A hat der FCA ja nachgelegt, was so die Spielerverpflichtungen angeht. Jetzt Ilias hat ein Beispiel. Und auch wirklich nochmal Spieler mit einem anderen Profil dazugeholt, die da wirklich eine Bereicherung dann auch darstellen und wo man sagen kann, so die helfen dann auch, so gegen unterschiedliche Gegner in unterschiedlicher Form. Es sind ja dann kurz vor Transferschluss auch nochmal Fabian Riedner und Ismael Gabi gekommen. So, also da ist wirklich, ist so Offensivspieler sind jetzt dann doch einige da. Von denen bringt Sandro Wagner erstmal mehr auf den Platz. So, und dann würde ich gar nicht sagen, er will da gar nicht mehr hinten rum und immer nur vertikal. Also der weiß schon auch, dass du in Fußballspielen deine Ballbesitzphasen brauchst, um einfach mal Ruhe reinzubringen. Also da wird es nicht nur Harakiri gehen. So, das ist, man sieht schon, dass er da sehr analytisch auch unterwegs ist und da einfach Fußball ganz grundsätzlich verstanden hat. So, das ist, glaube ich, da nicht das Thema. Aber dadurch, dass er dann auch einen, und das ist dann vielleicht so ein Trend, den man hier schon nennen kann, dass er dann einen anderen Fokus auch hat auf die Außenpositionen. Also wir hatten ja in den letzten, im letzten Jahr zum Beispiel keine offensiven Außenspieler. Wird er jetzt halt dann da auf dem Feld, wo er dann vom Gegner denkt, dass man da Situationen schaffen kann, wird er versuchen, diese Situationen zu schaffen. Und das ist, finde ich, eine schlaue Herangehensweise an der Stelle.
Okay. Meinst du, er hat wie sehr hat er schon in diesem Transferfenster mitgewirkt eigentlich? Also jetzt am Deadline Day sagtest du ja gerade, Fabian Rieder ist gekommen von Stade Rennes und Ismael Gabri von Sporting Braga. Wie sehr war er denn in der gesamten Kaderplanung involviert?
Ja, Wagner ist ja früh gekommen. Also Wagners Verpflichtung war ja quasi die, der ist ja deutlich vor Benny Weber auch gekommen. Also die, wenn du jetzt die Frage stellen würdest, wie sehr Benny Weber schon involviert ist, dann muss man sagen, ja nur am Ende. Also da vielleicht die letzten drei Transfers noch mit begleiten können und ansonsten war der ja noch bis vor Trainingslagerstart in Paderborn. Sandro Wagner, glaube ich, und das hatte oftmals jetzt kommuniziert, dass er da sehr intensiven Austausch mit Michael Ströll hatte. Und ich glaube auch, dass Sandro Wagner ein sehr klares Bild von dem Kader im Kopf hat, den er so bräuchte und dann auch klar kommuniziert hat, wen er da als guten Fit sieht und nicht. So ein Beispiel hier ist es ja aus der zweiten französischen Liga Kylian Ndong gekommen zum FCA im Sommer und dann, nachdem Wagner sich den angeguckt hat, jetzt auch wieder verliehen worden. Also auch die Fälle gibt es, wo man dann gesagt hat, ja, reicht vielleicht noch nicht, ne? Also,
okay. Okay, dann kommen wir mal zu einem Spieler, für den es anscheinend reicht, Elias Saad, dem ich wirklich persönlich eine große Träne nachweine, weil ich ihn für einen ganz, ganz tollen Fußballer halte und grundsympathischen Typen. Wie siehst du Elias Saad in dem Team von Sandro Wagner?
Naja, Elias Saad ist jetzt in seinen ersten Einsätzen, die er so hatte, schon positiv aufgefallen, weil er ja, also Sandro Wagner hat jetzt in den ersten zwei Bundesligaspielen quasi mit einer falschen 9 und zwei Zehnern dahinter gespielt. Ja. Und weil er da so eine flexible Zehnerposition quasi dann auch nach außen ausfallend ja sehr gut begleiten kann. Also da ist, glaube ich, von seinem Profil, was er da so mitbringt, ist er da sehr gut geeignet. So, ich auch Interviews mit ihm gesehen, finde das ein sympathischer Kerl, aber ich meine, der hat auch einfach Fähigkeiten am Ball, die für so Clubs wie unsere da den Unterschied machen können. Ich meine, man muss sich nur diesen Länderspielfreistoß jetzt angucken, den er da die Tage versenkt hat. So, das sind halt Aktionen, da kannst du für einen Club wie jetzt auch den FCA oder St. Pauli, kannst du halt einfach mit so einem Tor ein Spiel entscheiden. Ne? Das ist, und deswegen ist es nicht oft so, dass du solche Spieler mit diesen Offensivfähigkeiten verpflichtet bekommst. Und ich finde das gerade auch jetzt für die kolportierte Ablösesumme eine sehr gute Verpflichtung.
Was glaubst du, wird Elias Saad am Ende der Saison bei euch gerissen haben? Um jetzt mal so ein bisschen so in die Kugel reinzukommen, in die Glaskugel reinzukommen.
Ja, also ich meine, das, was sich jetzt zeigen wird, ist, wie sich durch Rieder und Gabi da nochmal das Kräfteverhältnis dann ändert. Und jetzt war ja Claude Maurice auch verletzt, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Also Claude Maurice wird einer von den Zehnern sein, dann ist Kümmer quasi ein Zweiter. Ich glaube, dass Saad gucken muss, dass er da auf die Einsätze kommt und auch wirklich den Impact hat. Und dann realistischerweise bin ich da sehr zufrieden, wenn er irgendwo zwischen 5 und 10 Scorer hat, die er haben sollte. Ne? Also das wäre für ihn in der Rolle bei Augsburg, wäre das, glaube ich, ein gutes erstes Jahr.
Okay.
Und wenn alles super läuft, dann explodiert der Kerl.
Ja, aber ab der nächsten Woche kann er es meinetwegen machen. Ist mir egal. Jetzt nicht gegen uns. So, kommen wir mal zum Spieltag. Sonntagnachmittag 15:30 ist ja für eure Fans eine sehr, sehr weite Anreise, vor allem für die Rückreise. Es wird sehr, sehr unangenehm werden oder sehr, sehr spät werden. Allerdings kann man eigentlich nur sagen, Samstagnachmittag 15:30 sind die schöneren Termine. So, wer auf unserer Seite nicht dabei sein wird, ist auf jeden Fall David Nemeth, Ricky J. Jones. Bei Jackson Irvine sieht es wohl so aus, dass er am Wochenende wieder im Kader stehen kann. Fraglich sind da noch Carol Metz, für den der Einsatz wohl ein bisschen zu früh kommt, und Abdouli Cisse. Da muss die Heilung der Schnittwunde aus dem Dortmund-Spiel wohl abgewartet werden. Das sieht aber noch nicht so gut aus. Was in der Woche sonst noch passiert ist, erfahrt ihr in der Spieltags-PK. Die ist am Freitag, glaube ich. Oder ihr lest es dann bei Tim im Vorbericht nach. Wie sieht es denn bei euch aus, im Kader aus? Ich las gerade eben, Robin Fellhauer ist wieder im Training nach dem schweren Zusammenprall mit Bayerns Boye, wo er eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Und jetzt von der Länderspielreise habt ihr wohl noch einige Verletzte zurückbekommen. Wer ist denn aktuell verletzt oder gesperrt?
Ja, gesperrt fehlt erstmal noch. Ich glaube, Samuel ist Ende die letzte Partie jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müsste jetzt dann vorbei sein, hoffentlich. oder ist er schon wieder dabei? Gut, das müsste eigentlich jetzt dann vorbei sein, denke ich.
Okay.
Fragezeichen da. Der hat jetzt Länderspiele auch nicht gespielt bei der Nationalmannschaft, aber ich bin froh, wenn er dann wieder dabei ist. So. Und dann haben wir wirklich Verletzte jetzt an sich. Also Fellhauer sieht ja wohl gut aus mit der schweren Gehirn, dass er die schwere Gehirnerschütterung gut überstanden hat. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dem ist wirklich so. Ich hoffe, der Verein hat da alle Vorsicht walten lassen, die man bei so Kopfverletzungen walten lassen sollte. Mhm. Ich weiß, uns ist beiden immer mulmig, wenn wir über solche Dinge nachdenken. Also das kann man, glaube ich, also das sollte man die Zeit geben, die es braucht. So, dann hatten wir zwei Spieler abgestellt bei der deutschen U21, Mert Kümü und Anton Kade. Kade hat am Sprunggelenk erwischt, der wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Kümü hat sich nur den Zeh gebrochen, der wird euch dann vielleicht am Sonntag auch direkt schon wieder einen einschenken. genau. Und wen haben wir sonst noch? Marius Wolf kann wohl wieder, nachdem er mit Knieproblemen gegen die Bayern ausgewechselt wurde. Claude Maurice ist wieder im Mannschaftstraining, nachdem er durch eine Prellung jetzt die ersten Pflichtspiele alle drei verpasst hat. Giannoulis wird ausfallen, wohl mit einem Muskelthema aus dem Bayern-Spiel. Und Kevin Schlotterbeck wird ausfallen durch eine Sprunggelenksverletzung. Das heißt, hier gerade die linke Seite bei uns hinten und dann auf der Wingerposition fällt quasi einmal komplett aus. Ich sag mal, Vollbesetzung sieht anders aus.
Okay, das bedeutet für uns schön viel Druck über die rechte Seite zu machen. Ja, sehr schön. Ich bin super gespannt, wie das am Sonntag ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp genannt hast.
Ich glaube ja, so mysteriös wie ich das finde, der Sandro Wagner-Hype, der hat Substanz. Und
Das geht so richtig, so ganz langsam den Rücken runter, so, oha,
Ja, ist also
schüttelt ein
ich
bisschen.
ja, es ist ja und wir werden 3-1 bei euch gewinnen, wie letztes Jahr.
3-1, okay. Ja, sehe ich ganz anders. Da
Echt?
ihr defensiv wirklich nicht stabil seid, wir sehr, sehr stabil sind, würde ich, auch wenn wir jetzt schon so viele Treffer kassiert haben, aber ich glaube an ein 2:0 für uns. So, das hat gesessen, jetzt ist er still, der Andi.
Nur, wer zu diesem Zeitpunkt der Woche nicht dran glaubt, dass es so ausgeht, der hat auch seinen Verein nicht geliebt, ne? Also.
Sehr schöner Satz. Ach oh Gott. Ich wünsche allen Hörern viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das Ende ist zum Auswärtsspiel, kommt von Yannick. Andi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die vielen Insights und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte dieser Sendung gehören dir.
Ja, ich danke dir für die Einladung mal wieder. Es war mir eine Freude und es freut mich ja, wie man quasi, wie wirklich das Spiel gegen euch jetzt schon sich als regelmäßiger Fixpunkt im Bundesliga-Kalender etabliert hat. Und entsprechend, ja, als Vertreter zweier kleinerer Clubs freue ich mich einfach auf eine sehr gute Partie am Sonntag in Hamburg bei hoffentlich stabilem Wetter und guten Umständen und dass wir alle viel Freude an dieser Partie haben und uns im Zweifel an die ein oder andere Aktion länger erinnern können.
Alles klar. Dann tschüss.
Tschö.